SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Mit Clemens Wagner. Der Landkreis Germersheim ist ein Corona-Hotspot. Die Grundschulen sind dort deswegen geschlossen. Das soll aber nicht so bleiben. Deshalb lernen die Schüler etwa in der Notbetreuung an der Grundschule Ottersheim, sich selbst zu testen. Dem 6-jährigen Nils macht Spaß.
Eigentlich hat es ein bisschen gekitzelt, aber sonst war es gut. So wie ich mich eigentlich immer fühle, wenn ich Nasenpupel.
Anders als im übrigen Rheinland-Pfalz sind im Kreis Germersheim die Grundschulen nämlich noch geschlossen. Die Corona-Inzidenzzahlen sind hier deutlich höher als anderswo im Land. Deshalb gibt es für die Grundschüler nur eine Notbetreuung. Damit die Grundschulen aber bald wieder regulär geöffnet werden können, hat der Kreis ein Pilotprojekt gestartet. Selbsttests für Schüler 2-mal pro Woche. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Bettina Blum hat sich das mal in der Grundschule in Ottersheim angesehen.
Guten Morgen, liebe Kinder.
Die Sporthalle als Corona-Testzentrum. In der Grundschule im südpfälzischen Ottersheim reichen dazu kleine Schulbänke im passenden Corona-Abstand. Darauf Papiertuch, Wattestäbchen und der Teststreifen. Unter Anleitung von Schulleiterin Sigrid Schwab gehen die Kinder den Test durch.
Wir nehmen das Wattestäbchen und rühren in unsere Nasenöffnung so 5-6 Mal rum.
Dann ins Gläschen mit der Testflüssigkeit. Bis 25 zählen und dann auf den Teststreifen tropfen. Das war's. Die 9-jährige Luisa.
Das kitzelt ein bisschen in der Nase und es macht halt Spaß.
Und für Schulleiterin Sigrid Schwab ist es beruhigend herauszufinden, ob eins der etwa 30 Kinder in der Notbetreuung Corona hat.
Es ist sehr sicher, das Verfahren. Die Tests, die hier positiv sind, so sagte man uns, die sind mit großer Sicherheit wirklich auch mit dem PCR-Test positiv. Es bleibt ein Restrisiko, aber das Risiko war wesentlich größer, als die 30 Notbetreuungskinder da waren, die nicht getestet waren.
Aber auch die Kinder fühlen sich sicherer mit Tests, so wie der 9-jährige Alex.
Aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar, weil ich sicher sein will, ob ich Corona habe oder nicht. Mein Opa, der hat eine schwere Lungenkrankheit. Da will ich mir auch 100%ig sicher sein, wenn man die Chance dazu hat, sollte man es machen.
Die Tests sind freiwillig und kein Kind hat einen Nachteil, wenn es nicht daran teilnehmen will oder darf. Wie das kleine Mädchen, das heute nur zugeschaut hat.
Sie ist natürlich neugierig und selbstverständlich darf sie zuschauen. Und sie hat vielleicht Lust, beim nächsten Mal dabei zu sein.
Solange die Inzidenzzahlen im Kreis Germersheim so hoch sind wie jetzt, werden die Grundschulen nicht öffnen. Nach und nach soll es aber an allen 33 Grundschulen im Kreis diese Selbsttests für Schulkinder geben.
Coronaviren im Abwasser? Ja, tatsächlich. Die hat jetzt ein Team aus Wissenschaftlern bundesweit in einigen Kläranlagen nachweisen können. Ein Corona-Test der etwas anderen Art, könnte man sagen. Wenn jemand an Covid-19 erkrankt ist und dann aufs Klo geht, dann scheidet diese Person oft auch Coronaviren mit dem Stuhlgang aus. Und so landen die im Abwasser und wenig später in den Kläranlagen. Zum Beispiel auch in der Kläranlage in Mainz. Die hat mitgemacht bei der Studie der Wissenschaftler von der TU Dresden und vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. 4 Wochen lang wurden insgesamt 55 Abwasserproben aus der Mainzer Kläranlage entnommen und im Labor analysiert. Das Ergebnis, sie enthalten eindeutig Reste von Coronaviren. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Sarina Fischer hat sich dieses Abwasser in der Mainzer Kläranlage mal zeigen lassen.
Ein Mitarbeiter der Mainzer Kläranlage steht am Rand eines weitläufigen, rechteckigen Abwasserbeckens. Mit einem Teleskopstab hält er einen Plastikbecher in die braune, wässrige Brühe und entnimmt eine Probe, etwa eine Kaffeetasse voll. Und da sind jetzt Coronaviren drin? Das war schon überraschend, erzählt die Vorsitzende vom Mainzer Wirtschaftsbetrieb, Jeanette Wetterling.
Wir haben vorgestern die ersten Ergebnisse bekommen. Was man sagen kann, ist, dass man Genfragmente von Coronaviren im Mainzer Abwasser gefunden hat und dass diese Konzentration sich auch erhöht, sobald sich der Inzidenzwert auch erhöht.
Es besteht also ein Zusammenhang zwischen den Viruswerten im Abwasser und den Inzidenzwerten, also die Zahl der Neuerkrankten in einer Region. Nachgewiesen hat das ein Team aus rund 20 Abwasserfachleuten, Mikrobiologen und Virologen. Deutschlandweit haben sie etwa 2000 Proben aus über 50 Kläranlagen untersucht, berichtet der Virologe und Leiter der Studie René Kallis.
Wir haben die Proben ja aufgearbeitet, haben das Erbgut von dem Virus extrahiert und da wird ein Tupfer genommen, der kommt in eine Flüssigkeit rein und diese Flüssigkeit tropfen sie dann auf eine andere Matrix.
Die Viren werden also mit einem ganz normalen Antigentest nachgewiesen, wie man ihn kennt. Die Wissenschaftler können außerdem sagen, wie hoch die Viruskonzentration in den Proben ist. Je nachdem, wie sich diese Werte in den Kläranlagen verändern, könnte man dann bestimmte Grenzwerte für einzelne Gebiete festlegen, so Kallis.
Wenn ich jetzt regelmäßig das Abwasser testen würde und ich sehe dann einen Anstieg, der dann aber auch über einen gewissen Zeitraum bleibt, der noch zu definieren wäre, sind das Tage oder Wochen, dann kann ich natürlich schon sagen, das kommt ja irgendwo her von irgendwelchen infizierten Leuten. Und wenn ich die in der Stadt oder in einem Landkreis habe, dann wird es sich da wahrscheinlich verbreiten und ich kann diese Information natürlich dann schon weitergeben als Warnsystem.
Und dieses Warnsystem aus Abwasserproben könnte vielleicht sogar früher einen Anstieg von Infektionszahlen anzeigen als die Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Aber das müsse noch genauer erforscht werden, sagt der Virologe.
Deutschland bekommt den Bürokratie-Oscar. Und zwar in Sachen Corona-Impfung. Den Oscar verleiht der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Das mit dem Impfen müsse unbedingt schneller gehen, meint er. Und auch die Hausärzte wollen nicht bis 1. April warten, sagt deren Verband. In der Bundesregierung sind ganz unterschiedliche Zahlen zu hören, was gehen könnte, wenn Deutschland keine Impfschnecke mehr sein sollte. SWR1-Moderator Jürgen Kurt hat mit Berlin-Korrespondentin Evi Seibert gesprochen. Erste Frage, treffen da die Optimisten auf die Realisten oder gibt es Mitglieder der Bundesregierung, die die Lage nicht verstehen?
Das Problem im Moment ist, dass die Regierung auf jeden Fall vermeiden möchte, dass sich wieder viel zu große Hoffnungen aufbauen und hinterher wird es enttäuscht. In diesem Fall tatsächlich die Hausärzte, weil sich offensichtlich in der Bevölkerung jetzt sowas festsetzt wie prima, wenn die Hausärzte impfen, dann habe ich übermorgen einen Termin und dann habe ich die heilende Spritze bekommen. So ist das nicht. Das hat heute auch nochmal der Regierungssprecher Seiber gesagt. Er möchte vor übertriebenen Hoffnungen warnen, denn der Grund ist ganz einfach, es gibt nicht genug Impfstoff im Moment und auch nicht am 1. April, glauben sie. Und deswegen können die Hausärzte einfach nichts verimpfen, weil sie in dem Moment auch nichts zu verimpfen haben. Das ist das große Problem, weil dann geht halt nicht so richtig vorwärts. Auch nicht die tolle Logik mit den Hausärzten.
Mhm. Und sie beklagen, wir haben nichts zu impfen. Sie würden gerne früher starten. Und sie beklagen aber auch, das ist alles viel zu umständlich hier mit dem Papierkram.
Definitiv. Also zum einen müssen die Hausärzte, oder im Moment ist das geplant, dass sie das, was sie verimpfen, an wen sie impfen etc. genau dokumentieren und dann ans Robert-Koch-Institut weiterliefern. Und da sagen die Hausärzte, also so viel, wir können ja gerne impfen zusätzlich noch, aber wir haben jetzt nicht noch jemanden, der diese ganze Bürokratie dann für uns macht. Das zweite ist, dass die Hausärzte wissen wollen, wie soll man denn nun impfen? Denn es gibt ja diese sehr, sehr strikte Priorisierung. Das kann zur Not auch dazu führen, dass ein schwerkranker 69-Jähriger nicht geimpft wird, aber der marathonlaufende 70-Jährige wohl. Der Hausarzt möchte dann natürlich seinen Kompetenzen zufolge den Kranken impfen und nicht den, der nach Priorisierung dran wäre. Also das sind alles so Dinge, auch wie der Impfstoff dann kommt in die Praxen. Ne? Mhm. Das muss alles geklärt werden. Und das machen die Deutschen offensichtlich immer erst, wenn sie es hundertprozentig genau auf dem Papier haben. Darum der Bürokratie-Oscar.
Je nach Rechnung haben wir in Deutschland 3 bis 4 Millionen Impfdosen sozusagen auf Halde. Kann man sagen, dass die Bundesregierung das mit den Hausärzten viel zu spät losgetreten hat?
Nee, weil wir ja eben nicht wissen, wie viel auf Halde, also das ist ja, die Zahlen sind ja sehr in die Zukunft gewandt, sehr unsicher. Man weiß nicht genau tatsächlich, wann was genau kommt und wie viel. Und wie sie das zu den Hausärzten bekommen, das muss alles geklärt werden. Und das sollte eigentlich heute passieren. Aber es gibt zu wenig Impfstoff und deswegen wurde es nochmal ein bisschen vertagt. Jetzt warten wir weiter. Kein gutes
und,
Bild für
und
uns.
Und wir warten nicht nur, wir schauen auch nochmal in die Glaskugel. Wir erinnern uns an dieses Merkel-Versprechen. Bis 21. September haben alle Deutschen ein Impfangebot. Kann sie das Versprechen halten?
Jetzt können wir nochmal die 2 Seiten aufmachen. Für den Optimisten, die sagen, das geht, wenn so viel kommt, wie wir hoffen, viel früher, dann sind wir alle schon Ende Juli geimpft. Und wenn es langsamer geht oder wenn es wieder Pannen gibt oder wenn es irgendwelche Impfstofflieferungsschwierigkeiten gibt, dann kann es sein, dass wir erst oder vielleicht sogar noch später erst durchgeimpft.
Die Hausärztinnen und Hausärzte sollen in ihren Praxen also eventuell auch schon bald gegen Covid-19 impfen. SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporter Michael Häusler hat mal im Norden von Rheinland-Pfalz nachgefragt, ob die gut darauf vorbereitet sind.
Ja und nein. Claudia Ohli hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie in ihrer Hausarztpraxis in Unkel eigentlich schon einen genauen Plan für sich gemacht hat und ihre Arzthelferinnen. Es liegen bei ihr in der Praxis jetzt schon Listen aus, in der sich die Leute, die sich impfen lassen möchten, eintragen können. Und wenn es dann soweit ist, dann wird die Ärztin ihre Patienten in die jeweils richtige Impfpriorität einstufen und Termine vergeben. Das sei kein Problem, sagt sie. Und dann hat sich Claudia Ohli schon überlegt, dass sie nicht während ihrer normalen Sprechstunden impfen würde, sondern tatsächlich an weiteren Nachmittagen Feiertagen ihre Praxis extra öffnen würde, um zu impfen. Und so stellen sich offenbar auch schon viele andere Hausärzte im Land darauf ein, jeder eben, wie es in seiner Praxis am besten umsetzbar ist. Der Hausärzteverband hat mir gesagt, die Ärzte haben viel Erfahrung mit Impfen und sie bekommen das hin. Nur wie das Ganze im Hintergrund, also organisatorisch ablaufen soll, da gibt es wohl noch ganz schön viele offene Fragen.
Wir sind mittlerweile die Lachnummer Europas. Das sagt Katja Hessel von der FDP. Sie ist die Vorsitzende des Finanzausschusses des Bundestags. Sie bezieht sich auf den Stopp von Corona-Hilfszahlungen des Bundes an Unternehmen. Der Bund hat ja die Reißleine bei Abschlagszahlungen gezogen. Offenbar haben Betrüger sich mit falschen Identitäten wohl Gelder auf ihre Konten überwiesen. Jetzt aber leiden auch die ehrlichen Unternehmen darunter. Ihnen fehlt Geld, das sie dringend brauchen, um in der Pandemie überleben zu können. SWR1 Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
Gestoppt sind die Abschlagszahlungen der November- und Dezemberhilfen und der Überbrückungshilfen 3, die seit Februar beantragt werden können. Die regulären Ausgleichszahlungen über die Länder laufen weiter. Die ersten Abschläge aber sind Sache des Bundes. Warum konnten Betrüger ausgerechnet hier zuschlagen? Aus der FDP und der AfD kommt die Vermutung, das Ministerium habe bei den Sicherheitsvorkehrungen versagt. Stimmt nicht, sagt ein Sprecher von Wirtschaftsminister Altmaier.
Leider ist es durch erhebliche kriminelle Energie nie komplett auszuschließen, dass Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden. Und genau das ermitteln wir derzeit.
Waren sogenannte prüfende Dritte das Einfallstor? Über sie laufen die Anträge. Derzeit sind rund 46.000 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Anwälte auf der Antragsplattform des Bundes registriert. Der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums erklärt dazu:
Auch dort ist nochmal eine weitere Sicherheitsschleife eingezogen, dass diese prüfenden Dritten sich registrieren müssen und gleichzeitig mit dem jeweiligen Berufsregister authentifizieren müssen. Das wird nochmal abgeglichen. Nach der Registrierung erhalten die postalisch nochmal eine PIN, um auch sicherzustellen, dass diese Adresse auch tatsächlich stimmt, die angegeben wird. Und erst nach Freistellung der Registrierung kann eben der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer dann überhaupt diese Anträge für das Unternehmen einreichen.
Aus Sicht der FDP hätten die Finanzämter es besser gemacht. Fraktionsvize Michael Theurer.
Betrug wäre von vornherein verhindert worden, denn die Finanzämter kennen die Unternehmen, kennen deren Steuerbilanzen, die Steueridentifikationsnummer und auch die Kontonummer. Unnötige Bürokratie hätte so vermieden werden können.
Für tausende Unternehmer, Einzelhändler und Selbstständige bedeutet der Abschlagstopp neue Not. Deshalb fordert nicht nur der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes, Stefan Gent.
Deshalb müssen die Lücken für Betrüger ganz schnell geschlossen werden und die Abschlagszahlungen müssen sofort wieder aufgenommen werden.
In den nächsten Tagen, so der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, solle wieder Geld fließen.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.